Band läuft. Ja, wann haben Medien Geburtstag? Zunächst mal vielleicht ein bisschen zu den Grundmotivationen über solche Fragen und die Theorie des Radios zu reflektieren. Man kann sagen, das Radio ist bisher am wenigsten Gegenstand einer eigenen Theorie. Zur Fotografie, zur Film, zum Internet gibt es umfangreichste theoretische Publikationen und auch relativ regelmäßig Tagungen dieser Art. Filmstudies und Fototheorie sind eigenständige Wissenschaftsdisziplinen im Kanon der akademischen Fächer geworden. Hingegen ergibt eine Netzrecherche unter dem Begriff Radiotheorie vorrangig immer noch Ergebnisse mit einem Verweis auf Bertolt Brechts Texte aus den 20er Jahren, die er im Übrigen ja selber nie als Radiotheorie bezeichnet hat. Wäre die Frage, hat sich seit 75 Jahren nichts getan in dem Feld? Es gibt, und das ist auch Anlass dieser Tagung, mindestens zwei gute Gründe, sich genau jetzt mit Radiotheorie zu befassen. Der erste ist ein historischer Anlass, sozusagen der Titel der Tagung, 100 Jahre Radio, denn im Jahr 2106 kann dieses Datum mit gewisser Berechtigung gefeiert werden. Neben der ersten öffentlichen Sendung von Sprache und Musik durch Reginald Fessenden werden zufällig auch im gleichen Jahr weitere technische Grundlagen für das Radio gelegt, unter anderem die Radioröhre, über die der Kollege Wolfgang Ernst noch sprechen wird, und auch der Detektor, über den sich, glaube ich, keiner der Kollegen äußern wird, der aber auch ein sehr spannendes, sehr simples Empfangsgerät ist, was überhaupt ein Massenpublikum zum Hören gebracht hat. Dass es im Jahr 2006, wo wir eigentlich ja hätten feiern müssen, kaum eine öffentliche Aufmerksamkeit für dieses Thema gab, zeigt, wie wenig es ein historisches, reflexives Bewusstsein über dieses Medium gibt. Insbesondere, wenn man das vergleicht mit den 100 Jahren Kino, die 1995 weltweit mit sehr großer Aufmerksamkeit begangen wurden. Andererseits ist die Frage natürlich, die ich als Leitmotiv meines Vortrags aussehe, wie sinnvoll und stichhaltig solche Geburtstage überhaupt sind. Und das ist von weitergehendem theoretischen Interesse. Der Beginn technischer Medien lässt sich meist nicht auf ein präzises Datum oder eine einzelne Erfinderfigur reduzieren. Das Konzept einer Erfindung von Medien steht vielleicht sogar insgesamt in Frage. Werden Medien überhaupt erfunden? Ließen sich nicht andere Methoden ihrer Implementierung benennen, die mehr dem Aspekt einer Verwandtschaft, Verschiebung von Nutzungen und Verwendungszwecken entspricht? Beispielsweise am Radio lässt sich das ja gut zeigen und das werde ich im Folgenden versuchen. Ich möchte aber erst noch den zweiten wichtigen Grund nennen, sich gerade jetzt mit Radiotheorie und den Anfängen der Geschichte zu befassen. Und das ist eigentlich der Untertitel unserer Veranstaltung, der heute Nachmittag zum Tragen kommt, die Wiederkehr des Wireless. Das heißt, dieser Übergang vom Funk zum Rundfunk, das lässt sich ja auch nur im Deutschen so wunderbar benennen, wird zurzeit sozusagen rückwärts wieder abgewickelt. Wir haben eine steigende Bedeutung von mobilen, drahtlosen Technologien, Telefonie, WLAN, Satellit, GPS bis zum funkvernetzten Haushalt, wo sich PC, Telefon und alle EV-Geräte unabhängig von ihren Benutzern miteinander unterhalten. Das heißt, 100 Jahre später lohnt es sich, diesen medientechnischen Umbruch vom Funk zum Rundfunk einer Revision zu unterziehen im Hinblick auf das, was heute passiert. Und das ist sozusagen der Rahmen des heutigen Tages. Ich möchte Ihnen heute vorschlagen, dass man über eine vierfache Erfindung des Radios reden kann. 1880er, 1995er, 1906 und 1920er. Da wollte ich hin. Erst nach diesen vier Stufen wird die Broadcast-Radiosendung, das, was man heute vielleicht die Killer-Applikation nennen würde, dass nämlich die ursprüngliche Punkt-zu-Punkt-Kommunikation verdrängt wird im Wellenspektrum an den Rand und die Broadcast-Technologie, die Massenaussendung sozusagen das dominante Medium, die dominante Medienverwendung wird. Und das passiert erst in den 20er Jahren. Warum das so lange dauert, lässt sich vielleicht mit einem Verweis auf Norbert Wiener begründen und auf sein viel zu wenig bekanntes Buch Invention, the Care and Feeding of Ideas. Er nennt hier ebenfalls 4 Stufen, die eine Erfindung durchlaufen muss. Diese 4 Stufen sind allerdings nicht völlig mit den 4 Stufen der Radioentwicklung identisch, die ich Ihnen vorschlagen möchte, aber es gibt da eine ganz spannende Analogie an einigen Punkten. Sie sehen hier, der Wechsel des intellektuellen Klimas ist der erste Schritt, wo das Individuum des Erfinders noch eine große Bedeutung hat. Die Verfügbarkeit von Techniken ist notwendig, erstmal unabhängig von der Idee, die eigentlich in dieser Erfindung dann erst formuliert wird. Als drittes der soziale Kontext, wo tatsächlich dann Erfindungen oft an vielen Orten gleichzeitig in verschiedenen Köpfen entsteht, was typisch ist auch für das Radio, für den Funk und andere Beispiele, die wir heute noch am Beispiel der Röhre auch hören werden. Und schließlich das ökonomische Klima, Abhängigkeit von nationalen Bedingungen, Gesetzgebungen, Wirtschaftslage und so weiter. Zwischen diesen Stufen kann laut Norbert Wiener eine große Zeit- und Raumdistanz liegen. Beispielsweise der Technologietransfer von Papier und Schießpulver aus China nach Europa hat ja Jahrhunderte gebraucht, bis dann hier schließlich Buchdruck und Schusswaffen aus diesen ursprünglich chinesischen Erfindungen entstanden sind. Deshalb gilt als Grundregel Vorsicht bei Geburtstagsdaten von Medien. Es lassen sich problemlos völlig verkehrte Reihenfolgen konstruieren. Ich tue das mal. 1883 erfindet Paul Nipkow das, was er ein elektronisches Teleskop nennt, allerdings nur auf dem Papier. Er erhält kein Patent dafür und kann das Gerät nicht bauen. Trotzdem wird 1983 in Deutschland 100 Jahre Fernsehen gefeiert. 1895 gilt, wie schon gesagt, anerkannterweise als das Geburtsjahr des Films. Deshalb wurden 1995 auch mit einem gewissen Missverständnis dann 100 Jahre Kino gefeiert. Aber 1895 liefen ja nur die ersten Bewegtbilder-Testversuche. Das Kino als Dispositiv war dann noch lange nicht erfunden und es ist auch gar keine Erfindung, sondern ein soziales Konstrukt. 1906, so wie wir hier nun behaupten, hätte man 100 Jahre Radio gehabt. Stellen Sie sich diese Reihenfolge vor. Erst das Fernsehen, dann der Film und dann das Radio. In der Tat ist das Fernsehen, so wie wir es ja heute als Massenmedium mit drahtloser Ausstrahlung kennen, natürlich nur möglich, wenn es zuvor Film und Radio gibt. Und de facto ist die Fernsehentwicklung auch so genauso gelaufen. Ja, Sie merken also, man kann Geburtstage sehr leicht in völlig absurde Reihungen bringen, je nachdem, was das Kriterium für den Beginn eines Mediums ist. Das geht auch beim Radio wunderbar. Diese Diskussion hatten wir gestern schon kurz angeschnitten, dass nämlich 2004 hier in Österreich 80 Jahre Radio gefeiert wurde, weil 1924 der Programmbeginn war, der regelmäßigen Sendung sozusagen des öffentlich-österreichischen Rundfunks. Im englischen Sprachraum wurde schon 1995 100 Years of Radio gefeiert, weil eben diese schöne Teilung von Funk und Rundfunk im Englischen nicht funktioniert. Das ist beides Radio für die. Ja, also auch hier eine wunderbare Konfusion und ich empfehle denjenigen, die das Gebäude wieder verlassen, wenn sie vor der Türe stehen, sich rückwärts zu wenden. Dort gibt es eine Tafel, die 1954 eingeweiht wurde, zu 30 Jahren Radio in Österreich, wo allein die österreichische Mediengeschichte auch wiederum mit Pioniertaten aufgelistet ist, von denen wir vielleicht auch einige heute noch wieder in ihrer Validität diskutieren können. Ja, um etwas dieses Chaos zu lichten, möchte ich Ihnen diese 4 Stufen vorschlagen, die ich kurz eben schon im Bild hatte, und beginne um 1880 mit Utopien, die sowohl das Radio wie das Fernsehen schon vorausnehmen und damit im öffentlichen Bewusstsein eine erste Stufe bilden, das sogenannte intellektuelle Klima, das Norbert Wiener als Voraussetzung benennt, entsteht schon in dieser Zeit. Und zwar auf der Basis des Telefons. Denn im Prinzip wäre per Telefon ja auch die Distribution von Sprache und Musik möglich gewesen. Tatsächlich befürchtet die amerikanische Presse bei der Einführung von Graham Bells Telefon die Konkurrenz durch eine schnellere Nachrichtenverbreitung, als es die Zeitung kann, mittels dieses Mediums. Schon bald darauf werden auch praktische Versuche zu einer Nutzung als Unterhaltungsmedium unternommen. Beispielsweise steht das Publikum in der elektrotechnischen Weltausstellung 1881 Schlange, um eine Stereoübertragung aus der Pariser Oper zu hören. Sogar schon vor der Erfindung des Telefons 1849 gibt es eine Karikatur in dem Magazin Punch, die die möglichen Folgen einer Musikübertragung über Telegrafenleitungen antizipiert, die damals durch die Presse geisterte, dass man also über den Morse-Kabeldraht eben auch Musik übertragen könnte. Und hier heißt es ganz nett: Das Wichtigste an dieser Erfindung scheint zu sein, dass wenn die Leitungen Lieder übertragen können, unsere populären Sänger ihre Gagen verdrei- oder verfünffachen könnten, indem sie an 4 oder 5 Orten zugleich singen. Die von Norbert Wiener als letzte Stufe vorgesehene Etablierung eines ökonomischen Klimas wäre also schon vor 150 Jahren denkbar gewesen. Zufällig im gleichen Jahr wie Nipkows unrealisiertes Fernsehpatent kommt der Karikaturist Albert Robidat in einem seiner brillanten Bücher, wo eben von ihm Text und Zeichnung stammen, auf die Idee eines elektrischen Ton- und Bildübertragung via Telefonoskop, also ein von ihm auf dem Papier erfundenes Medium, das aber Teil eines gesamten Mediensystems ist und dieses umfasst soziale, kulturelle und wirtschaftliche Folgen, ganz so, wie sie das Radio und Fernsehen dann im 20. Jahrhundert tatsächlich haben werden. Er ist also von der sozialen Idee her sehr viel weiter als beispielsweise Nipkow, der eben damals nur dieses elektrische Teleskop imaginiert, was ja nur von einem zum anderen Punkt übertragen soll und nicht wirklich eine soziale, ökonomische Distributionsfunktion hat. Hätte Nipkow mal dieses Buch lesen sollen. Die These von Robidat besteht darin, dass die Verbindung von Telefon, Phonograph zum Telefonoskop die Grundlage einer neuen Industrie ist, die die Distributionskapazität nutzt, um eine ganze Palette neuer multimedialer Angebote zu etablieren. Die 1945 laut Robidat gegründete Teletheaterfirma wird deswegen 600.000 Abonnenten weltweit haben und zieht von diesen Gebühren ein, um sie jeweils an die Theater wieder auszuschütten. Kennen wir dieses Modell heute? Damit erreicht die Teletheaterfirma bis zu 50.000 Zuschauer je Aufführung. Keine schlechte Einschaltquote bei 600.000 Abonnenten. Eine große Musikfabrik mitten in Paris versorgt die elektrischen Abonnenten zu den gewünschten Anlässen. Der Beruf des Musikers ist deshalb eigentlich verschwunden, bis auf die wenigen Angestellten der Fabrik. Ebenso gibt es keine Pianos mehr für die Hausmusik. Hier sehen Sie eine Nachrichtenübertragung an den Esstisch. Vergleichbare Vorstellungen finden sich in einem weiteren Zukunftsroman von 1887. Edward Bellamy, Ihnen das Buchcover zeigen wollen. Edward Bellamy schreibt in seinem Buch eine Perspektive aus dem Jahr 2000 rückblickend auf das Erscheinungsjahr 1887. Er verknüpft aber im Unterschied zu Robidat diese Medienerfindung der Teledistribution via Telefon mit ganz anderen sozial-utopischen Ideen. Ich skizziere Ihnen kurz das Gesamtszenario. Der technische Fortschritt und die menschliche Einsicht in die Übel des Kapitalismus haben eine neue, ganz auf den Prinzipien von Kooperation und Gleichheit basierende Gesellschaftsform entstehen lassen im Jahr 2000. Das Geld ist durch Kreditkarten in gleicher Zuteilung ersetzt worden und die Warenproduktion wird zentral koordiniert. Und das trifft eben auch auf die Musik zu, die eben rund um die Uhr in 4 Programmen zur Auswahl stehen, die aus den besten Konzertsälen der Welt von Elitemusikern live nach Hause übertragen wird. Gestern sagte der Kollege Armin Medosch, dass sich heute das apparative Phänomen des Radios auflöst in ein imaginäres Medium, was nur noch durch Stimme und Präsenz definiert wird. Was ich Ihnen heute nahebringen will, ist, dass es eigentlich schon mit dem Imaginären begonnen hat, bevor es das Apparative gab. Auch hier würde sich also ein Zyklus schließen. Von der Science Fiction zurück zur Realität. Ab 1893 bis zum Zweiten Weltkrieg ist in Budapest das Telefon Hirmondo mit einem Programm von Nachrichten und Musik in Betrieb. Es stellt in puncto medientechnischer Beschleunigung einen neuen Rekord auf, 28 Mal täglich eine neue Ausgabe der knappen Nachrichten. Es stellt sich die Frage, warum trotz dieser Utopien, Karikaturen und dieser praktischen Erfolge die Ausweitung der Produktion von Medieninhalten und Distribution auf eine materiellose Drahtübertragung im 19. Jahrhundert nicht gelungen ist letztlich. Die Ideen gab es, die Technik funktionierte, trotzdem ist es eigentlich im großen Maßstab außer in Budapest nicht passiert. Das ist für mich eines der noch zu lösenden Rätsel der Mediengeschichte. Der nächste Punkt der Erfindung des Radios. Der Funk setzt eigentlich auf der Kabeltelegrafie auf. Eigentlich wird nur der Draht weggelassen. Es ist eigentlich ein defizitäres Medium, wenn man so will. Er ist aus der Sicht seiner Erfinder eben kein absolut neues Medium. Es geht um eine Punkt-zu-Punkt-Übertragung via Morsecode. Dieses Medium hat eine ganz kuriose Mischung von Erfinderhelden in den unterschiedlichsten Ländern, die ich Ihnen nur ganz kurz hier auflisten will. Das wäre Thema für eine eigene Tagung. Im Zeitraum 1895 bis 1896 werden also als Erfinder der Telegrafie genannt Marconi, der dafür den Nobelpreis erhält, Alexander Popow, der am 7. Mai als Radtag bis heute in Russland geehrt wird, Oliver Lodge, den die Encyclopaedia Britannica dafür nennt, ein gewisser Nathan Stubblefield, der trotz erster Erfindungserfolge schließlich Hungers stirbt, aber dessen Grabstein in Kentucky ihn immer noch als Vater des Radios ausweist, und Professor Adolf Slaby, der dem Kaiser und der Kaiserin persönlich durch Vorträge zum Thema informierte, und schließlich der gestern schon mehrfach genannte Nikola Tesla, der eine weltweite esoterische und aber auch medienkünstlerische Fangemeinde hat. Alle diese werden in unterschiedlichen Zusammenhängen als Erfinder oder eigentlicher Initiator oder Visionär des Funks genannt. Die Entstehung des Funks hat aber interessanterweise keinerlei ideelle oder technische Verbindung mit den von mir vorher genannten Distributionsversuchen via Telefon. Diese beiden Medienentwicklungen, die ja noch zeitgleich laufen, sind tatsächlich aber von ihren gesamten Kontext her total getrennt im Moment der Entstehung. Insbesondere Marconi, der mit einer Tafel in Santa Croce aus Anlass von Il Centenario della Invenzione della Radio genannt wird, 1995, so wie im englischen Sprachraum, immerhin direkt unter der Tafel, die Raphael ehrt, in Santa Croce, wie gesagt. Insbesondere Marconi hatte eigentlich überhaupt kein Interesse an Distribution. Sein Hauptziel, an dem er sich jahrelang abgearbeitet hat, war das Verhindern der Interferenz und die Etablierung eines Mediums, was eben nicht abgezapft werden kann, insbesondere für die militärische Geheimkommunikation. Er war eben in dem Sinne gerade nicht der Radioerfinder, sondern so, wenn man will, das Gegenteil eigentlich des distributiven Prinzips ist das Marconi-Prinzip, der dahin wollte, wo das Kabel eben stehen geblieben ist, einer vertraulichen, direkten, nicht einsehbaren Kommunikation. Das wäre der Weltsendeturm von Nikola Tesla, den die meisten wahrscheinlich sowieso kennen. Der aber auch eine Imagination geblieben ist, insofern passt das ganz gut, weil er hat nie funktioniert, er ist nie zu Ende geführt worden. Und Tesla ist aber unter den Funkerfindern der Zeit um 1895 der einzige, der eben diese Distributionskapazität des Mediums vorausgesehen hat, vorausgeahnt hat, auch wenn er sie nicht hat implementieren können. Interessanterweise begründet er sie vor allen Dingen mit dem moralischen Effekt, den er sich durch das globale Kommunikationssystem, was er bauen wollte, erhofft, vielleicht auch um damit Geldgeber zu gewinnen, aber ich glaube auch, dass es eine tatsächliche, durchaus sehr ernst gemeinte Idee der Weltverbesserung bei Tesla gegeben hat. Und die verbindet ihn mit Bellamys Glauben an eine glückselige Zukunft durch Technologie. 1904 fasst er seine Ziele in einem seiner visionären Texte so zusammen, dass die Welttelegraphie sich als sehr effizient für die Aufklärung der Massen erweisen wird. Ich muss das, glaube ich, nochmal ausmachen hier, netterweise. Und vor allem in noch unzivilisierten Ländern und unzugänglichen Regionen, dass sie dort wesentlich zur allgemeinen Sicherheit und Komfort und Bequemlichkeit eben wie zur Aufrechterhaltung friedlicher Beziehungen beitragen wird. Zitat, ein einfaches und preiswertes Gerät, das man in seiner Tasche tragen kann, kann überall auf Land oder See eingesetzt werden, um die Weltnachrichten aufzuzeichnen oder spezielle an das Gerät gerichtete Botschaften zu empfangen. So wird die ganze Erde in ein großes Gehirn verwandelt, in jedem seiner Teile fähig zu einer Reaktion. Ich komme zu der dritten Stufe der Radioerfindung. Teslas Visionen sind das Vorbild und die Inspiration für die eigentlichen Pioniere des Broadcasting, die wir hier 1906 feiern. Lydie Forrest und Reginald Fessenden sind im Übrigen auch beides Pfarrerssöhne, so wie Tesla. Ihre Sendeaktivitäten haben von Anfang an eine Art parareligiösen Touch. Und deswegen legt eben Fessenden auch seine Testsendung auf das Weihnachtsdatum 1906. Und Lydie Forrest sagt einmal im Rückblick, dass er stolz darauf gewesen ist, dass sein Erfindungsbeitrag zum Radio eine wichtige Rolle in diesem neuen Evangelium hatte. Ja. Sie merken also diese ethisch-pseudoreligiöse Aufladung des Mediums. Man könnte jetzt noch weitere Daten auflisten, die die christliche Metaphorik unterstützen. Zum Beispiel 1921 beginnen die französischen Radio-Testsendungen und 1952 wird in Deutschland das Fernsehen auch zu Weihnachten eingeführt, beide Male. Versuchen wir uns nun die Faszination des Wireless vor 100 Jahren zurückzurufen. Mit der Entdeckung des Funks öffnet sich ab 1895 der sogenannte Äther, zu dem Wolfgang Hagen ja noch sprechen wird, eine neue, noch unbekannte Sphäre, aufgeladen mit ebenso viel Hoffnungen und Rätsel wie der Cyberspace am Ende des Jahrhunderts. In das Knistern und Rauschen der kosmischen Strahlung mischen sich menschliche und technische Kommunikationssignale. Dass sich über diese Wellen aber auch modulierte Klänge, also menschliche Stimmen oder Musik, übertragen lassen wird, gilt zunächst als unwahrscheinlich. Dies ändert sich erst am besagten Heiligabend 1906, eben als Fessenden das Lied A Holy Night auf der Geige spielt und außerdem ein paar Strophen davon singt und einige Verse aus dem Evangelium Lukas liest, in Gegenwart seiner Familie in seinem kargen Lab, was wir hier im Hintergrund sehen. Fessenden hat für sein Experiment Zuhörer, die unvorgewarnt sind, wie insbesondere Schiffsfunker und Funkamateure, die auch so irritiert sind, dass sie ihre Funkoffiziere mit in die Kabine rufen, um zu gucken, ob sie da nicht einer weihnachtlichen Vision aufsitzen. Er hat aber auch schon vorher per Telegrafie Termin und Frequenz bekannt gegeben, denn es geht darum, sich schon auch eine gewisse Hörerschaft zu sichern. Insbesondere hat er die Presse vor einen Empfangsapparat in New York eingeladen, denn es handelt sich ja schließlich auch um eine Werbeveranstaltung für seine Entwicklung des drahtlosen Telefons. An ein Massenmedium denkt er allerdings noch nicht. Über die Folgen der fessenden Sendung wird dann Daniel Gethmann noch einiges sagen. Auf alle Fälle ist dieser Werbeeffekt sehr gering geblieben und es dauert ja noch 15 Jahre, bis tatsächlich eine massenmediale Implementierung stattfindet. Ich komme zu Lydie Forrest, der eine weitere wichtige Erfindung zufällig ebenfalls im Jahr 1906 macht, nämlich die Radioröhre, die er hier in Händen hält. Das Bild davor, was ich Ihnen zeigen wollte, wäre Fessendens großer Rotary Spark Gap Transmitter gewesen, der dampfmaschinengetrieben ist und einen ganzen Maschinenraum füllt, der eben Wechselstromfrequenzen in Höchstdrehzahlen erzeugt, über das Hagen wiederum reden wird. Und Sie sehen, dieses kleine Gerät, was Lydie Forrest hier in Händen hält, ersetzte diesen Maschinenraum. Sie können sich vorstellen, dass es ein ganz wichtiger Übergang ist, der überhaupt erst einen massenmedialen Sende- und Empfangstechnologie auch für Amateure ermöglicht. DeForest ist ebenso wie Fessenden ein Erfinder im eigenen Auftrag und seine regelmäßigen Sendungen von Sprache und Musik dienen ebenso dazu, seine Erfindungen publik zu machen. Im Unterschied zu all den anderen Funkpionieren ist er aber über sein großes Vorbild Tesla derjenige, der tatsächlich die radiale Sendung als sein Hauptziel sieht. Und er ist derjenige, der 1907 zum ersten Mal den Begriff Broadcasting für eine Sendung verwendet. Wenn man in ein altes Lexikon guckt, heißt Broadcasting eigentlich als ein Begriff aus der Landwirtschaft. Das heißt das Ausstreuen der Saat von Hand. Er ist der letzte Held der Bastler-Amateure, Lee DeForest, der durch bloßes Ausprobieren im Wesentlichen, ohne wissenschaftlichen Hintergrund und vor allem ohne mathematische Kalkulation der physikalischen Prozesse zu seinen Ergebnissen kommt. Ich komme zum Schluss. Die eigentliche Erfindung oder Realisierung des Radios passiert dann ab 1920 primär in den USA, obwohl weltweit einige andere Funkamateure auch verstärkt Sprache und Musik senden. Und dieses Schema zeigt, dass schon vor Eintritt der USA in den Ersten Weltkrieg ein Netzwerk von Funkamateuren potenziell von Küste zu Küste eine Nachrichtenkette bilden konnte, alles noch mit Morsecode. Und die Verwandtschaft mit dem Relaisprinzip des Internet ist evident. Tatsächlich bildet die amerikanische Ideologie der unbeschränkten natürlichen Ressourcen, die ja von der Landnahme des Go West bis in den Cyberspace sich durchzieht, auch die Basis für diesen Erfolg des Radiomediums und die Implementierung in eine tatsächliche sozial gelebte gesellschaftliche Realität. Das ist entscheidend, wenn man sich vorstellt, was damals in den USA passiert ist, dass nämlich über 100.000 junge Amateure schon, wie man heute sagen würde, online waren und eine Community gebildet haben, die sich nur über das Medium kannte, die eben im Medium sich auch primär über das Medium unterhalten hat. Also McLuhans Satz, the medium is a message, war vielleicht nie wahrer als schon damals. Man könnte das heute mit irgendwie Hacker-Communities oder anderen Nerd-Zirkeln verwenden, die eben auch eine Art virtuelle Technologiediskurs im Medium über das Medium führen. Es ist außerdem eine Bottom-up-Community, wenn man so will, mit User-Generated Content, wenn man jetzt Web 2.0-Terminologie verwenden will. Nach einer Unterbrechung durch den Ersten Weltkrieg, in dem aller private Funkverkehr verboten war, kommt es dann ab 1920 zu dem sogenannten Radio-Boom in den USA. Radio ist also keine Kriegserfindung, es wurde eher durch den Krieg aufgehalten, aber natürlich hat sich die Funktechnik im Krieg sehr schnell weiterentwickelt und dieser Stau löst sich dann in dem Radio-Boom ab den 1920ern. Und was Sie hier sehen, ist für mich in einem Bild zusammengefasst, das, was eigentlich der Umbruch vom Funk zum Rundfunk ist. Hier sitzt der Funkamateur, natürlich männlich, an seinem selbstgebauten Gerät und ist mit seinen Kollegen am Chatten. Hinten guckt aber die Familie, Kinder und Frauen rein und will Musik hören. Und beides läuft nur über das gleiche Gerät. Sie merken, dass sozusagen von den nerdigen, nur im Morsecode mit ihrer Community kommunizierenden Insider-Amateuren sich auf einmal das Spektrum des Publikums öffnet, weil die Soundübertragung eben auch normale Hörer anzieht, die mit Morsecode nichts am Hut haben. Aber nur weil es diese Morsehörer schon gegeben hat, ist dieser Umbruch möglich und denkbar. Und deswegen ist meine abschließende These: Es gibt keinen Erfinder des Radios. Die Hörer mussten schon da sein, ehe die Sender Erfolg haben konnten, weil ja niemand irgendwelche Radiogeräte verkauft hat, sondern die Leute haben ja selber ihre Geräte gebastelt und haben eigentlich auf Signale gewartet. Und je mehr Signale eben auch in Sprache und Musik erschienen, umso größer wurde die Zahl der eigentlichen Hörer, die eben nicht zugleich Sender und Kommunikatoren waren. Und deswegen sind es ganz banal gesagt die Hörer, die das Radio erfinden. Weil sie fangen einfach an zu hören, bevor die Sender eigentlich da sind. Vielleicht ein ganz kleines Wort zur Kunst für meinen leicht doch etwas überzogenen Vortrag. Die technifizierte Kunst des Hörens der Wellensucher und Äthersurfer vor Beginn des Broadcast-Paradigmas ist natürlich eine selbstreflexive Medienerfahrung, wie sie gestern ja auch diskutiert wurde. Und vielleicht ist sie ja die erste Form der wirklichen Radiokunst. In dem Moment, wo die Kunst dann im Programm passiert und man ihr einfach nur zuhört, ist ja eigentlich schon das Spannendste verloren. Und das wird uns heute Nachmittag wieder beschäftigen. Vielen Dank für Ihre Geduld, wenn ich doch ein bisschen länger war. Okay.